Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Wolfgang Schmidbauer darf ich begrüßen heute Vormittag in SWR 1 Leute. Erfahrener Psychoanalytiker, Schriftsteller. Sie haben mehr als 30 Sachbücher geschrieben, auch Romane und Erzählungen. Und viele werden Sie auch kennen aus der wöchentlichen Kolumne im Zeitmagazin. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Beginnen möchte ich gerne im Grunde mit dem Schluss der Sendung von gestern. Gestern war zu Gast ein Architekt und Bauingenieur Werner Sobeck. Und unser Fazit am Ende der Sendung war, im Grunde müssen wir auch beim Bauen alle umdenken, weil ja alles mit allem zusammengehört. Dass nicht am Anfang der Architekt steht und der Heizungsbauer am Ende, sondern dass sie sich gleich zu Beginn zusammensetzen. Aha. Inwiefern lässt sich das auf die Medizin übertragen, dass ja alles mit allem zusammengehört ist, aber vielleicht häufig außer Acht gelassen wird?
Ja, also ich denke, dass halt das in der Architektur leichter ist, weil das ja so erstens was Äußeres ist und zweitens sehr viel weniger Faktoren eine Rolle spielen und man sich dann ja auch leichter einigen kann, weil es um Sachen geht und weil Ängste keine so große Rolle spielen.
Das sagen Sie, aber wenn es dann ums Wohnen geht und Heimat, die damit verbunden ist. Aber ja. Kommen wir mal zu Ihrem Feld, nämlich zu Körper
genau,
und Seele.
Genau, meine Tochter ist ja Architektin, also die sagt es auch immer, man muss halt von Anfang an planen und auch für die Zukunft planen und umfassend planen. Und die Architekten beklagen sich ja über die Unprofessionalität und Irrationalität der Bauherren, die halt das nicht so wollen, sondern schnelle Häuschen hinstellen, billig. Ja, okay.
Ich würde die Frage gerne auf Sie münzen.
Und ich denke, in der Medizin ist es viel komplizierter noch, weil ja die Interessen von den Patienten erstmal gefiltert werden durch die Interessen dieses Medizinsystems. Und das Medizinsystem hat eine lange Entwicklung hinter sich und ist unglaublich komplex und unglaublich schwer zu steuern. Und es hat sich ja auch in eine Richtung entwickelt, wo immer mehr objektive, diagnostische Kategorien eine Rolle spielen und die machen es relativ leicht, dann eigentlich diesen unmittelbaren Kontakt zwischen dem ängstlichen Menschen und dem Helfer, den dann irgendwie abzuschalten oder zu partialisieren, indem man eben sagt, da muss noch die und die Untersuchung gemacht werden. Ich gebe Ihnen jetzt mal eine Spritze, aber erst wenn Sie die in die Röhre gekommen sind, dann sehen wir weiter, was mit Ihrem Rücken los ist und so weiter. Also das ist dann, es ist nicht mehr so, dass halt so eine persönliche Begegnung von Anfang an so eine Art Geborgenheit und Halt verschaffen kann, in vielen Fällen.
Mir kam da gestern nach der Sendung und in der Vorbereitung auf die Sendung heute dann ebenso sehr der Gedanke, ja, Körper und Seele gehören doch so sehr zusammen, aber lässt man sie in der Medizin nicht so sehr außer Acht, dass man immer eben nur partiell vorgeht?
Ja, das Wichtige ist ja, dass bei Krankheit immer Angst eine große Rolle spielt und dass halt die Angst auf beiden Seiten dazu führt, dass halt dann so ein defensives Verhalten eintritt. Und wir haben heute ja eine sehr ausgeprägte defensive Medizin. Also es geht nicht darum, wie man das Beste für den Patienten rausholt aus der Situation und tut, sondern es geht ganz stark darum, wie man halt verhindert und vermeidet, dass man nachher Schwierigkeiten kriegt.
Also eben auch die Angst auf Ärzteseite, die eigentlich ja nicht vorhanden sein sollte, weil die Angst beim Patienten kann man ja durchaus nachvollziehen, der sich einer Situation ausliefert. Warum ist vielleicht auch die Angst auf Ärzteseite so immens gestiegen?
Ja, durch die vielen Schadenersatzprozesse. Und das merkt sich in jeder Arzt ganz genau, was dann an Fehlern passiert ist, wenn jemand dann angeklagt worden ist. Er wird ja auch sehr kontrolliert in dem, was er verordnet, was er an Medikamenten gibt. Und er ist ja in so einem sehr, sehr eng getakteten System drinnen, das ihn reguliert und ihn kontrolliert. Und ich denke, dass halt er dann ja in so einer Sandwich-Position ist. Auf der einen Seite die Forderungen der Patienten, auf der anderen Seite die Forderungen, die eben die Kassenärztliche Vereinigung und die ganzen Organisationen, die Krankenkassen an den Stellen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker, und der kann uns sagen, was es auf sich hat mit der Helikoptermoral. Denn das beschreiben Sie in Ihrem aktuellen Buch auch und anhand einer Situation, die Ihre älteste Tochter erlebt hat mit 10 Jahren, als sie an einem U-Bahnhof stand. Vielleicht können Sie uns gerade mal mitnehmen in die Situation.
Ja, das ist so die Einleitungsgeschichte, wo sich eigentlich die moralische Ermahnung und dieses Streben nach einer narzisstischen Überlegenheit in dieser Ermahnung, um das es eben bei der Helikoptermoral auch geht, also dass ich versuche, meine eigene Grandiosität mir zu beweisen, indem ich halt moralisiere. Die Szene war die, dass meine Tochter damals 10 Jahre alt das erste Mal sich getraut hat, alleine in der U-Bahn zu fahren, und dass sie dann ganz stolz nach Hause kam. Und hatte alles geklappt, sie hatte alles gut gecheckt, hatte eine Freundin besucht und kam dann wieder. Und dann hat sie gesagt, ja, also das einzig Schlimme, das war so eine ältere Frau, die hat gesagt zu mir, mein Kind so klein und schon allein unterwegs, weißt du nicht, wie gefährlich das ist. Und da sagte dann meine Tochter, da wusste ich jetzt wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, oder? Also das hat mich dann doch verunsichert.
Also das hat die Verunsicherung ausgelöst.
Ja, und es ist ja so ein Beweis dafür, dass halt angesichts einer Situation, die halt in dieser älteren Dame irgendwelche Gefühle ausgelöst hat, dass dann das halt sehr nahe liegt, so eine Art moralischen Vorwurf zu erheben. Und dass das ja auch niemand auffällt. Und ich finde das halt interessant, dass halt diese Neigung im Menschen vorhanden ist und dass die, denke ich, heute ja auch extrem zunimmt. Also es wird unglaublich viel moralisiert und es wird vor allem auch sehr ohne auf so Zusammenhänge und überhaupt die Situation zu achten. Also das wird ohne Empathie praktisch die eigene moralische oder Verhaltensüberlegenheit wird an die Opfer herangetragen.
Woran machen Sie das fest? Haben Sie vielleicht auch ein eigenes Beispiel, was Sie kürzlich erlebt haben?
Ja, ich denke, man muss eigentlich nur in die Zeitung gucken, oder? Es ist also, die Welt ist wirklich voller moralischer Urteile und ganz schneller moralischer Überzeugungen. Mein letztes Beispiel, was wirklich sehr aufgefallen ist, das war diese burmesische Politikerin, die mal den Friedensnobelpreis gekriegt hat. Und dann hat sie sich nicht so verhalten, wie eigentlich es manchen Leuten eben in den Medien und so weiter als richtig erschienen ist. Und sofort wurde dann auch gefordert, man müsste ihr den Nobelpreis aberkennen. Mhm. Also das sieht man eigentlich, wie wenig letztlich Empathie da den Urteilen einfach zur Verfügung steht, dass sie halt nicht genau hingucken, sich überhaupt nicht klar machen, in welcher Situation lebt diese Frau, was hat die früher gemacht, wie ist es ihr früher gegangen, als sie da lange Zeit quasi eingesperrt war, stand unter Hausarrest. Und was motiviert sie jetzt, sich so zu verhalten, wie sie sich verhält? Sondern es ist einfach ein ganz schnelles Urteil, ganz von oben, also deshalb mit eben Helikopter und ganz radikal und so praktisch, sie ist von der idealisierten Person, der Preisträgerin, der tollen Frau, ist sie jetzt auf einmal völlig wertlos und soll also alles aberkannt kriegen und...
Mir kam jetzt ein Beispiel Antirassismus-Trainings, von denen hatte ich gelesen, in denen man lernt, wie rassistisch Kindergeschichten sind, von Pippi Langstrumpf bis Jim Knopf. Ist das ein notwendiges Training oder beginnt es da auch mit der Helikoptermoral?
Nein, ich denke, das ist ja nicht der Inhalt, sondern ich glaube, es ist also, wenn man jetzt diese Geschichte, dass man die Anstrengung verdoppelt, wenn man unsicher geworden ist. Dann denke ich, ist halt das Gegenteil von Helikoptermoral ist eigentlich das Zulassen von Unsicherheit und letztlich die Verlangsamung. Also das Urteil nicht schnell zu machen und es nicht dann auch noch zu steigern, sondern zu sagen, ich verstehe das jetzt nicht und ich würde es gerne besser verstehen. Also ich würde gerne besser verstehen, warum die früher gefeierte Nobelpreisträgerin sich jetzt ganz anders verhält.
Das heißt aber auch eine intensive Beschäftigung mit Themen und die Zeit, die sich Menschen vielleicht oft nicht mehr nehmen.
Und auch ein Akzeptieren von eigener Unsicherheit und dass man jetzt erstmal keine Lösung hat. Also ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt in der Helikoptermoral, ist ja, dass die so tut, als könnte man Tragödien abschaffen. Und das ist einfach eine ganz verhängnisvolle Tendenz, weil man kann die Tragödie nicht abschaffen und in dem Bestreben, sie abzuschaffen, verschlimmert man halt sehr häufig die Situation. Wie das ja auch zum Beispiel die Reaktion auf den Terrorismus von 2001. Es war ja nicht so, dass man dann gesagt hat, wir müssen jetzt das verstehen und wir müssen jetzt mit den üblichen, das sind Verbrecher, die müssen wir verfolgen, vor denen müssen wir uns schützen, selbstverständlich, sondern es war dann so eine pathetische Überreaktion, eine Kriegserklärung. Also eigentlich ist dann gewissermaßen das System, das den Terrorismus kontrollieren sollte und verkleinern sollte, ist selber terroristisch geworden und hat ihn dadurch in der Folge natürlich auch vergrößert.
Und begründet durch ein Sicherheitsbedürfnis?
Genau. Ja. Genau, also durch ein Sicherheit und natürlich auch durch dieses medial gespeiste, durch so eine medial gespeiste Situation, dass es halt sehr gefährlich für jeden Politiker ist, wenn er sagt, ich weiß jetzt noch keine Lösung, ich muss jetzt die Sache erst besser verstehen. Damit kann er in keiner Talkshow punkten und damit kann er eigentlich in den Medien, hat er keine Chance, sondern er muss so tun, als ob er alles im Griff hätte, hat es aber nicht im Griff. Und auf diese Weise, denke ich, kommt er halt dann auch in problematische Situationen.
Wäre das Ihrer Meinung nach denn der richtige Ansatz, dass sich auch mal jemand hinstellt mit Verantwortung und sagt, na, ich habe jetzt auch keine Lösung da?
Ja, das wäre sehr zu begrüßen, aber ich denke, es ist halt schwierig, weil es sehr viel Mut und Standfestigkeit voraussetzt, oder? Dass man halt keine Versprechungen macht, die man nicht einhalten kann. Das ist ja so üblich geworden, oder?
Gibt es denn vielleicht positive Beispiele, die Sie nennen können?
Wir nennen ja heute zum Beispiel normales, ordentliches Wirtschaften heißt heute strikter Sparkurs. Also es ist völlig normal geworden, nicht ordentlich zu wirtschaften. Und wenn man das dann doch ausnahmsweise macht, dann ist es ein strikter Sparkurs. Also die ganze... Also wir leben eigentlich in so einer manisch aufgemotzten Scheinrealität. Ja. Und das passt natürlich sehr gut zu der Situation der Konsumgesellschaft insgesamt, dass wir halt wirklich alle über unsere Verhältnisse leben. Und da passt, denke ich, genau diese Helikoptermoral, die passt da ganz gut dazu.
Als Paartherapeut sind Sie vielen Menschen auch bekannt durch die wöchentliche Kolumne im Zeitmagazin. Jetzt habe ich vergangene Woche reingeguckt und habe gesehen, Sie hatten eine Vertretung. Was war los? Hatten Sie Urlaub ausnahmsweise?
Nein, das war relativ kompliziert, weil das war ja ein Magazin für Männer, wo nur Frauen schreiben sollten. Mhm. Und ich habe das ziemlich spät erfahren. Also und habe dann halt eine Kollegin, die auch von mir ausgebildet ist, habe ich dann gefragt, ob sie die Kolumne schreiben kann.
Und die hat die Vertretung übernommen.
Und das hat sie dann auch gemacht.
Ja, und ansonsten schreiben Sie aber permanent. Man hat den Eindruck, im Schnitt kommen pro Jahr 2 Bücher, jetzt Helikoptermoral und Raubbau an der Seele. Man kommt auf mehr als 30 Bücher, wenn man alleine bei Wikipedia den Eintrag anschaut. Ja. Wenn Sie sich analysieren, sagen Sie über sich, Sie sind ein Workaholic?
Nein, gar nicht. Also ich schlaf viel und träume auch viel und gehe oft in den Garten. Ich bin, glaube ich, früher hätte man mich wahrscheinlich als jemand mit so einer leichten ADHS-Störung diagnostiziert, weil ich gar nicht so gut lange sitzen kann. Aber ich habe gelernt, gut damit zu leben und dann halt immer, wenn mir nichts mehr einfällt, eine Pause zu machen. Und ich höre zum Beispiel auch sehr gerne mitten in einem Satz auf, weil es dann viel leichter ist, weiterzumachen. Und ich habe so eine gewisse Freude an diesem Handwerklichen des Schreibens. Also ich lese auch gerne die Sachen, die ich geschrieben habe, nachher nochmal und denke, ach, das ist wirklich gut. Und dann fällt mir noch ein, wo ich es verbessern könnte. Und wenn ich ein Buch lese, ist es übrigens, merkt man dann schon auch nochmal ganz andere Sachen, wenn man was laut liest.
Fällt wieder was Neues auf.
Dann fällt einem wieder was Neues auf. Und also dieses Handwerkliche, dass man halt etwas macht, woran man dann weiterarbeiten kann, was man aber selber ganz bestimmt, ist natürlich viel, hat natürlich einen anderen Reiz und einen sehr gut ergänzenden Reiz zu dem therapeutischen Arbeiten, wo man dann ja immer eine bestimmte Zeit, die 50 Minuten der analytischen Stunde, einfach sich ganz auf den Menschen konzentrieren muss und eigentlich für den da ist. Während beim Schreiben bin ich irgendwie der König. Und in der Therapie ist eigentlich der Patient der König.
Es gibt ja diesen schönen Satz, Schreiben ist eben auch Therapie. Ist Schreiben für Sie selbst vielleicht auch so etwas wie eine Therapie?
Ja, ich meine, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich sehr leiden und depressiv werden, wenn mir jemand das Schreiben einfach wegnehmen könnte. Geht leider nicht. Oder geht Gott sei Dank nicht.
Sie haben die Macht. Sie sagen ja, Sie sind der König beim Schreiben. Ja.
Genau. Und es ist schon in vielleicht auch, es passt dann sich jetzt ganz gut zu dieser analytischen Ausbildung, dass ja in der Analyse es auch darum geht, so um einen Prozess der Selbstreflexion, Selbstvergewisserung. Und ich habe oft auch wirklich das so erlebt, dass ich halt, wenn ich dann über ein Thema geschrieben habe, dass es mir nachher klar war, was meine Position ist, und ich habe das gesagt, was ich dazu sagen kann, und dann konnte ich zu dem nächsten weitergehen.
Keine kleinen Lieblosigkeiten durchgehen lassen. Das Geheimnis einer erfüllten Beziehung. Können Sie uns ein Beispiel nennen, wo Sie Ihrer Partnerin eine kleine Lieblosigkeit nicht haben durchgehen lassen?
Naja, wenn sie zum Beispiel auf eine Frage nicht antwortet oder das finde ich ist, oder sich nicht bedankt, wenn ich ihr das Frühstück gemacht habe zum Beispiel. Also ich denke, es ist, ich meine, es muss ich eigentlich, also ich glaube, das ist so eine Kultur, die entsteht und die, denke ich, halt schon so ganz wichtig ist, dass man halt so besorgt ist für umeinander. Also, dass man nicht denkt, wir sind jetzt so lange zusammen und wir sind verheiratet und kommen sowieso nicht mehr auseinander, also ist es eh schon egal, sondern dass es halt ganz wichtig ist, dass man da irgendwie aufeinander aufpasst.
Das hat ja auch mit Respekt zu tun. Wie formulieren Sie das dann? Sie wollen ja sicherlich auch nicht als der Nörgler dastehen, oder?
Nein, also ich denke, es ist ja oft schon, ich glaube, sie macht es eher so, dass sie halt dann nichts sagt. Und wenn sie dann so stumm wird, dann weiß ich, es ist irgendwas los und dann muss ich mich halt erkundigen, was ich sozusagen versäumt habe oder was nicht okay war. Und dann kann ich mich korrigieren.
Das erinnert mich gerade so an diese klassische Situation, wo man dann gefragt wird, was ist denn los? Du hast doch was. Das gibt's bei Ihnen also auch, oder? Aber Sie müssen doch wahrscheinlich als Psychoanalytiker schon vorher eigentlich wissen, was los ist.
Nein, also das finde ich ja ganz wichtig. Also meine Frau ist auch Psychoanalytikerin, aber die Psychoanalyse und überhaupt dieses ganze Therapeutische spielt in unserer Beziehung einfach überhaupt keine Rolle. Also wir analysieren uns gegenseitig nicht und behandeln uns nicht mit irgendwelchen therapeutischen Begriffen. Und ich finde es, also ich begegne mir ja manchmal, ich habe ja manchmal auch Psychologenpaare in der Therapie und versuche es denen dann auch abzugewöhnen, dass sie halt dann sich so gegenseitig mit ihren Fachbegriffen traktieren, weil das, denke ich, das die Expertenrolle ist ja immer eine überlegene Rolle. Und eine Beziehung kann ja eigentlich nur gedeihen, wenn man auf der berühmten Augenhöhe, whatever that means, miteinander im Kontakt ist. Und da, denke ich, hat das eigentlich überhaupt nichts zu suchen.
Ist es eine Herausforderung, das rauszuhalten, weil ja vielleicht eine Metaebene immer mit tickt?
Nein, eigentlich nicht. Ich meine, ich finde, das ist ja, also ich bin ja, die analytische Rolle ist eine Rolle, wo ich halt auch mich bemühen muss, die zu halten, und die spiele ich eigentlich auch nur, wenn ich dafür bezahlt werde. Und wenn mich jemand auf einer Party anspricht und mir einen Traum erzählt und ich soll ihm den Traum deuten, dann deute ich ihm den, wenn ich gerade Lust habe, und ich deute ihn nicht, wenn ich keine Lust habe. Und das ist eine völlig andere Geschichte, als dass ich mich verantwortlich fühle, dass der jetzt seinen Traum ordentlich gedeutet kriegt in einer Analysestunde.
Das heißt, es gibt keine Berufskrankheit des Psychoanalytikers?
Ja, ich weiß nicht, also ich denke, nein. Also ich bemühe mich sehr, dass ich halt, dass ich halt unter normalen Menschen mich auch normal verhalte und ich meine, wenn die mich dann auf die Rolle festlegen wollen oder mich als in dieser Rolle ansprechen, dann ist es ja eigentlich auch normal, die nicht vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, Träume werden nur für 80 Euro die Stunde gedeutet, sondern ich sag halt dann was dazu. Aber also ich sag auch dazu, also das ist also jetzt mehr spielerisch oder halt freundschaftlich oder sonst was und nicht so ernst zu nehmen.
Ja, und eben keine kleinen Lieblosigkeiten durchgehen zu lassen.
Ja, ich finde wichtig, dass es halt für einen selber gilt, aber natürlich auch für den Partner. Also dass man halt aufeinander aufpasst.
Genau.
Dass
die Fürsorge.
Aber dass man wirklich aufeinander aufpasst und aufmerksam füreinander ist. Also das ist und das ist halt was Kleines eigentlich ist. Also dass halt diese Bekenntnisse und die große Liebe und das Pathetische, das denke ich, das bringt es meines Erachtens nicht.
Ja, wenn die Liebe geht, ist auch heute unser Thema des Tages. 40% der Ehen in Baden-Württemberg werden geschieden. Sie beobachten das natürlich auch als Paartherapeut. Haben sich die Gründe für Scheidungen in den vergangenen Jahren maßgeblich geändert?
Ich glaube nicht. Also ich denke, es ist letztlich denke ich, wenn die Liebe geht, ist ja so dieses pathetische Wort. Und ich glaube, dass in jeder normalen, funktionierenden Beziehung geht und kommt die Liebe. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt akzeptiert, dass man nicht immer die gleiche Lust aufeinander hat. Und dass es halt auch wichtig ist, dieses Zyklische in jeder, das halt unsere Gefühle ausmacht, das auch zuzulassen und das zuzulassen, dass jeder Partner auch was für sich macht und sein eigenes Leben führt und dass man halt dieses Leben des Partners auch unterstützt, also das Eigenleben des Partners unterstützt. Und das Scheitern von Beziehungen wurzelt sehr häufig darin, dass diese Unterstützung nicht funktioniert. Und das ist, denke ich, in unseren modernen Beziehungen ist es einfach unverzichtbar, dass halt zum Beispiel ein Mann sich auch Gedanken macht, wie geht's mit meiner Frau weiter, wenn die Kinder selbstständig geworden sind, wie kann sich die dann beruflich wieder positionieren, wie kann sie sich beruflich entwickeln, was will sie eigentlich und ist es jetzt, ist es für sie gut? Und wenn er anfängt dann zu sagen, nein, es ist nur für mich gut und sie soll einfach genauso funktionieren, wie ich es will und genau in der Rolle bleiben, die ich mir vorstelle, dann denke ich, ist die Beziehung gefährdet.
Und die Menschen kommen zu Ihnen, wenn sie eben das Gefühl haben, die Beziehung ist gefährdet oder die Liebe ist gegangen. Wie gehen Sie davor, um auf all diese Dinge, die Sie jetzt genannt haben, auch aufmerksam zu machen?
Also die Menschen kommen zu mir, wenn sie das Gefühl haben, die Liebe ist gefährdet, weil wenn die Liebe wirklich weg ist, dann kommen sie nicht zu mir, dann gehen sie halt zum Scheidungsanwalt und letztlich ist es häufig die Hoffnung, dass die Beziehung halt wieder so wird, wie sie am Anfang war. Und das, denke ich, ist eine Illusion, weil am Anfang jeder Paartherapie ist ja der Wunsch ganz stark, ich hätte den Partner so, wie ich ihn mir vorstelle. Und der Paartherapeut, ich habe es bisher versucht, ich habe ihn geschimpft, ich habe mich von ihm zurückgezogen, ich habe ihm genau gesagt, was er machen soll oder was sie machen soll. Und es hat nichts gebracht und jetzt gehe ich zum Paartherapeuten und der wird dann ein Machtwort sprechen und endlich wird sich mein Partner in den Menschen verwandeln, mit dem die Beziehung wieder schön ist.
Ja, das klingt ja auch, dass sich da jemand über den anderen und stellt und nicht auf Augenhöhe.
Ja, und das ist eine Illusion und ich denke, wenn man dem Paar irgendwie nahebringen kann, dass es von dieser Position abrückt und auch als Paartherapeut dann seine eigene Ohnmacht angesichts dieser Forderung denen auch nahebringen kann, dann hat man eine Chance, dass halt jeder anfängt nachzudenken, was kann denn ich tun, dass die Beziehung besser wird.
Ja, dass man nicht glaubt, der Paartherapeut ist die Medizin, die man mal eben einwirft und der wird schon richten.
Genau, und zwar nicht selber schluckt, sondern dem Partner verabreicht.
Und das Schöne ist, unsere Gäste bringen auch Musik mit. Wir hören jetzt nämlich Blood, Sweat and Tears mit Spinning Wheel. Herr Schmidbauer, welche Geschichte gehört dazu?
Ja, das ist eine Geschichte. Nach dem Scheitern meiner ersten Ehe hat mir das meine zweite Frau hat mir die Platte geschenkt und ich habe das dann oft gehört. Also das, als ich im Auto saß, habe ich so eine Kassette immer eingeschoben und das war eben diese Musik. Die passte irgendwie ganz gut zu meinem Zustand auf und ab.
Ja, Sie sind mit Ihrer Geschichte ja auch sehr offen umgegangen. In die Seele des Psychologen kommen wir vielleicht auch noch zu, drüber zu sprechen. Jetzt erstmal Blood, Sweat and Tears für unseren Gast. What? Oh, du lieber Augustin, steckt auch noch drin bei Spinning Wheel. Da mussten Sie gerade des Öfteren grinsen bei dem Hit. Was kamen Ihnen da für Gedanken in den Kopf?
Naja, ich denke, es ist halt ein Karussell und gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen wie ein Riesenrad. Also es geht rauf und runter und nicht immer nur in einer Ebene im Kreis. Und das denke ich, das hat also wirklich zu meiner Lebenssituation damals ganz, ganz gut gepasst, oder?
Das lässt sich mit
Stimmungswechsel.
Den Höhen und Tiefen dann eben
Höhen
auch
und
vergleichen.
Tiefen, ja.
Wollen wir uns den Tiefen einfach mal widmen, weil das sind ja oft die Situationen, aus denen man dann im Nachhinein ganz besonders viel mitnehmen kann. Was war so eine besondere Tiefe, die Sie erleben mussten?
Ja, ich denke, meine erste Ehe ist gescheitert, weil meine Frau eine schwere Psychose hatte und ich am Anfang dachte, ich könnte ihr helfen und irgendwann gemerkt habe, dass das einfach nicht mehr geht, dass ich den Kontakt verliere und ich habe mich dann so irgendwie losgerissen von ihr und es war schon für mich so eine Grenzerfahrung, weil ich ja damals auch so eine naive Selbstidealisierung als Psychologe hatte, dass man halt da Kraft seiner Ausbildung und seines Wissens, dass einem sowas halt nicht passieren darf. Und das, denke ich, war schon eine Schlüsselerfahrung. Und das hat sicher auch sehr zu diesem, meinem ersten wichtigen Buch, Die hilflosen Helfer, beigetragen. Obwohl von meiner eigenen Geschichte, ich da natürlich, jung wie ich damals war, kein Wort verloren habe, sondern ich habe halt versucht, das Ganze irgendwie so wissenschaftlich rumzukriegen und abzuwehren eigentlich auch. Und ich habe das dann jetzt vor ein paar Jahren habe ich eben dann ein Buch geschrieben über die Zeit mit meiner ersten Ehe, wo wir dann so eine Art romantische Idylle in Italien geschaffen haben und die halt dann auch so ein Schutz- und Schonraum gewesen ist und dann irgendwann aber an unserer Entwicklung auch zerbrochen ist,
oder? Ja. Da steckt ganz viel drin und Sie haben gerade auch die hilflosen Helfer erwähnt.
Ja.
Damals haben Sie diesen Begriff geprägt, Helfersyndrom. Heißt das, Sie haben bei sich selbst auch ein Helfersyndrom erkannt, weil Sie dachten, Sie könnten Ihrer Frau vielleicht mit der Liebe allein auch helfen?
Ja, genau. Also das denke ich, war wahrscheinlich, das war die Motivation im Hintergrund. Aber ich denke, man kann natürlich... Also ich war damals einfach noch nicht so weit, einfach eine Geschichte zu erzählen, also die Geschichte im Hintergrund zu erzählen, weil da muss man halt unglaublich viel Distanz dazu haben, um das zu können, sondern ich habe das halt dann versucht, halt wissenschaftlich zu verstehen. Und ich war damals auch 77, hatte ich eben angefangen, eine psychoanalytische Ausbildung zu machen. Und habe halt dann, nachdem ich bisher ja als Journalist und Wissenschaftsautor gearbeitet hatte, habe ich dann ein völlig neues Beobachtungsfeld gehabt und habe das aber aus so einer Distanz auch beobachtet und habe natürlich auch über mich selber nachgedacht, was mich da so einfach ja bewogen hat, Psychologie zu studieren und auch mit meiner ersten Frau in diese Helferrolle so extrem hineinzugeraten. Und durch diese Professionalisierung, die ja dann die psychotherapeutische Ausbildung bewirkt hat, konnte ich das Ganze dann zumindest theoretisch besser verstehen.
Was dann ja auch immer etwas Distanz schafft. Ich denke gerade an eine Szene aus Ihrem Buch Raubbau an der Seele, wo Sie auch eine Situation beschreiben als junger Mediziner, wo Sie dann zu einer Patientin kommen, die an Depressionen leidet. Und was dort passiert, nennt man dann in der Fachsprache Gegenübertragung. Ja. Vielleicht können Sie das gerade mal beschreiben.
Ja. Also das übrigens nicht junger Mediziner, sondern junger Psychologe. Der Mediziner hat ja wirklich mehr Abwehrmöglichkeiten. Der kann ein Medikament verschreiben und trägt einen weißen Kittel. Der Psychologe ist für die Seele zuständig. Und die Patientin sagte zu mir, Herr Schmidbauer, ich brauche mehr Lebenskraft. Und ich war dann völlig überfordert und habe halt dann gedacht, ich habe die ja selber nicht genug eigentlich, ja, um jetzt.
Kann da, ich auch gebrauchen, die Lebenskraft. Ja,
könnte ich auch gebrauchen, aber das kann man natürlich dann, wenn man so angesprochen ist, nicht sagen. Und ich war dann halt wirklich so verlegen und konnte mich nur zurückziehen von ihr. Und ich denke, dass das Professionelle, was man dann im Laufe der Zeit entwickeln kann im Umgang mit solchen Situationen, ja eigentlich eher das ist, dass man dann diese Hilflosigkeit reflektiert und versucht halt mit der Patientin in dem Fall halt in Austausch zu treten. Und ich hatte eigentlich Material, weil es war so, dass halt ihr Sohn sich nicht um sie gekümmert hat und viel zu selten da war. Und ich war genau im Alter ihres Sohns. Also sie hat von mir eigentlich erwartet, dass ich ihr den Sohn ersetze. Ja. Aber ich konnte das, wir haben mir das erst nachher klar machen können. Und erst war ich so von dieser Forderung schockiert als psychologischer Praktikant in dieser Klinik, dass ich also dann das Weite gesucht habe.
Also wichtig, mehr Raum auch für sich selbst zu schaffen, lässt sich vielleicht auch übertragen für die Beziehung. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch über die SWR1-Hörer noch sprechen, denn viele melden sich und schreiben ihre Erfahrungen aus der Beziehung, zum Beispiel auch Dani Vetter aus Grafenberg, lese ich gerade mal vor. Gott sei Dank habe ich nach 20 Jahren Ehefiasko meine große Liebe gefunden. Im März sind wir 15 Jahre zusammen. Die Schwierigkeiten, weil ich 16 Jahre älter bin und 4 Kinder mitbrachte, waren enorm. Aber wir haben trotzdem nie vergessen, miteinander zu lachen, Kompromisse zu suchen und miteinander zu kämpfen. Diese Mühen machen sich nur noch wenige von Grund auf eine kranke Wegwerfgesellschaft. Kein Wunder, dass so viele depressiv sind. Materielles tröstet vielleicht kurzfristig, aber liebt und fühlt halt eben nicht. Wenige sind noch glücklich, wir gehören dazu. Viele Grüße an euch und meinen Lottogewinn Andi, Dani Vetter aus Grafenberg. Unterschreiben Sie das als Psychoanalytiker? Was sagen Sie?
Naja, ich denke, ich sage immer gerne, dass das Zweitdestruktivste in der Beziehung ist ja der Rückzug. Also wenn der Hörer sagt, wir kämpfen immer noch, dann heißt es, sind immer noch miteinander zu Gange. Und das Bedrohliche ist ja immer, wenn Partner einfach das Interesse aneinander verlieren. Und auch das Interesse an der Auseinandersetzung verlieren und nicht mehr gerne zusammen sind, dann ist das ist, denke ich, für alle, also sowohl für die Partner wie auch für die Kinder, ist es ziemlich schrecklich.
Man sagt immer, wenn gestritten wird, dann ist es noch gut, aber wenn geschwiegen wird, dann ist es zu spät.
Ja,
ist das
so? Ich denke, wenn gestritten wird und dann aber auch wieder eine Versöhnung erfolgt, das ist ein Zeichen einer lebendigen Beziehung, dass es halt dass man halt sich gegenseitig wahrnimmt, und wenn sich Menschen wahrnehmen, dann gibt es auch Reibungspunkte, und an diesen Reibungspunkten können dann auch Wärme entstehen. Aber wichtig ist halt, dass man nicht die Reibung dann durch Rückzug versucht zu vermindern, sondern dass man halt sie durch Nähe, also Erotik, Zärtlichkeit versucht wieder zu neutralisieren. Also wenn das gelingt, denke ich, dann hat die Beziehung Potenzial und kann sich entwickeln und ist halt für beide auch wärmend und warm, während durch den Rückzug wird es ja immer kälter. Und das ist dann gerade für die Kinder sehr schlimm, wenn sie so eine kalte Elternbeziehung erleben. Das ist, denke ich, Freud hat ja gesagt, dass das für die Kinder ein Rätsel ist, was eigentlich im Eheschlafzimmer passiert. Und hat es auf die Sexualität bezogen, dass das kleine Kind keine Ahnung hat, was das ist. Ich denke, es ist die Sexualität ist heute nicht mehr das, wo man nicht Bescheid weiß, wie das läuft. Aber was die Eltern miteinander haben, warum die so kühl miteinander sind, warum sie sich gegenseitig entwerten oder einander aus dem Weg gehen, das ist eine Frage, mit der sich dann Kinder herumschlagen, herumplagen und die dann eben auch ihr späteres Beziehungsverhalten belastet.
Ja, die Kinder werden natürlich auch ganz früh geprägt und das treibt sie natürlich auch um. Man sagt immer, die Kinder spüren das natürlich auch. Sie hatten eben in der Runde vorher auch mal angesprochen, was denn ihr eigener Beweggrund war, auch Psychoanalytiker zu werden. Sie sind als Halbwaise aufgewachsen. Was ist bei Ihnen so die Ursache?
Also ich glaube, ich hatte immer eine große Neugier, was Menschen angeht. Also das hat meine Mutter schon sehr früh gesagt, dass wenn ich aus der Schule komme, dass sie sich dann immer die Lehrer gut vorstellen kann. Ich war selber Lehrerin und hat sich natürlich auch für die anderen Lehrer interessiert. Und das hat mich von meinem Bruder auch unterschieden, der später Physiker geworden ist. Und deshalb denke ich, habe ich dann auch, ich war dann unsicher, ob ich jetzt Dichter werden will, also Schriftsteller, oder was ich studieren will. Und dann habe ich eben Psychologie gewählt, weil ich gedacht habe, das ist so vielfältig und da wirst du dann schon irgendwann herausfinden, was du wirklich willst.
Und dann sind Sie doch ein großer Dichter geworden, ein großer Autor.
Ja. Ich bin immer beides eigentlich geblieben, aber das war auch sehr viel Zufall dabei, weil ich halt dann in den Journalismus reingekommen bin, schon als Student und eigentlich immer beides auch gemacht habe, die Psychologie und das Schreiben.
Und wir freuen uns auf die nächsten Bücher von Wolfgang Schmidbauer. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
Eins gehört.